Sitz mal auf. Und schon.
Oh ja.
Guten Tag.
Hallo.
Willkommen zum Lunatic Fringe Podcast Nummer 4. Ich sitze hier mit Judith.
Hallo.
Und Judith will uns ein bisschen von ihrer Reise berichten.
Welche denn?
Ja, weiß ich nicht. Du machst ja eine ganze Menge Reisen. Du bist jetzt irgendwie aus Israel. Oder wo warst du denn? Du warst in Mosambik, du warst in Israel, du warst in der Türkei und bist immer ganz begeistert. Bist du eigentlich viel unterwegs?
Weiß ich nicht. Also im Durchschnitt, wenn ich sage, ich bin 29, war ich noch nicht so viel unterwegs. Wenn man sagt, das letzte Jahr im Durchschnitt war ich viel unterwegs, da war ich in mehr als 10 verschiedenen Ländern.
10?
10, wenn man die ganze Reise durchnimmt und mit Mutti noch in London und Polen, Tschechien, ganz Osteuropa, aber die Zeiten sind vorbei.
Ah, jetzt
für
ist,
dieses Jahr.
Jetzt ist die Häuslichkeit wieder.
Nein, aber das kostet alles viel Geld.
Das stimmt. Ja, Reisen ist teuer. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine ganze Menge Kosten nicht, wenn man in der Lage ist, zu Hause alles abzuschalten.
Ja, wenn man nicht von seinem Untermieter verarscht wird, wie es bei mir passiert ist, ja.
Oh, bist du?
Ja.
Oh je, das ist ja furchtbar.
Ja.
Wir müssen unseren Wein nachfüllen.
Oh ja.
Aber wir können das jetzt auch machen, weil wir sind ja... James ist weg.
Ah, wir sind flexibel.
Ja, wir sind super flexibel hier durch die tolle mobile Podcasting-Solution, die ich mir gebaut habe. Klingeling. Oh, das klingt gut. Super. Ich muss jetzt bloß immer hinterherlaufen wie so ein kleiner Hund.
Ja. Das macht er aber auch ohne Mikrofon.
Super. Und du warst in Mosambik?
Ja.
Und wie war's da?
Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ganz Mosambik erlebt habe, aus dem Grunde, weil ich dann einfach festgefahren bin an einem Ort namens Tofo Beach, wo ich einen Tauchschein gemacht habe.
Aha.
Ich hatte ursprünglich vor, ganz Mosambik zu bereisen, bin dann bis Tofo gekommen, was irgendwie ein Drittel ist, wenn man ganz Mosambik nimmt.
Mhm.
Und habe dann da einfach angefangen, einen Anfängerkurs zu machen. Bin dann so geflasht gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache noch den Advanced-Kurs und bin mittlerweile stolze Paddy-Advanced-Diverin.
Wow. Ich habe ja auch mal einen Tauchkurs gemacht, das war eher eine Katastrophe.
Wieso?
Weil ich ein total bekloppt schlechter Schwimmer bin und mit dem Wasser so meine Probleme habe. Und ich weiß nicht, also mir mit so viel Hightech, also ebenerdig damit rumzulaufen, habe ich ja keine Probleme. Plopp, das war der. Ist das jetzt Weißwein?
Ja, was dagegen?
Nö, nicht wirklich, aber dann sollten wir vielleicht hier die Reste des Rotweins vorher noch entsorgen, wegen der.
Probleme mit Rosé?
Nö, just go ahead. Ich habe gar nichts gesagt. Wild Mix. Stimmt, das gibt dem Ganzen nochmal so eine schöne, spezielle Note. Hammer.
Nee, aber Mosambik ist das Eintauchparadies schlechthin.
Aha.
Es gibt einfach Whale Sharks und Mantas und das siehst du sonst nicht. Ist der Hammer.
Ah, Mantas. Also, krass. Die gibt's ja nicht nur als Auto, sondern die gibt's ja auch, hupsala, mit dem spitzen Schwanz. Und die hast du so live gesehen? Prost.
Ja.
Kann man jetzt hier überhaupt mit dem Headset trinken?
Ich kann das. Ich kann jederzeit trinken.
Ich auch. Oh, das ist schön kalt. Okay, jetzt können wir wieder zurückdackeln. Mit der Mobile. Wir sind jetzt auf immer verbunden. Ich teste nämlich hier gerade mein neues Setup mit zwei Headset-Kopfhörern.
Ja, hallo, ich bin die 2.
Du bist die 2, genau, ich bin die 1. Und wir sind jetzt hier, werden aufgenommen von einem kleinen Minidisc-Recorder, den habe ich schon mal benutzt, aber nur mit einem Mikrofon. Jetzt geht das Ganze auch mit 2. Man hört sich dann auch schöner. Supportive. Aber Mosambik finde ich interessant, weil, warum finde ich das interessant? Ich war noch nicht da, aber ich war mal in Malawi. Das ist ja auch nicht so richtig weit weg davon entfernt.
Nee.
Aber Mosambik ist aber besonders, weil die hatten lange Zeit Bürgerkrieg, oder?
Ja.
Kannst du ruhig drüber lachen.
Ich lache über die Situation. Das klingt alles so. Wir sind noch mal viel mehr in einer Welt.
Genau, man ist extrem miteinander verbunden, wenn man das auch so direkt hört. Ne?
Also wir sitzen eigentlich wie vorher, wenn ich das mal den Zuschauern beschreiben darf.
Zuhörer heißt das.
Weiß ich. Hab ich extra gesagt. Und das ist, man ist noch mal richtig abgekapselt.
Mhm.
Ich würde gar nicht die Mäuse im Hintergrund bemerken.
Die Mäuse?
Ja.
Gibt es hier Mäuse?
Ja, ich glaube ja.
Ach so. Computermäuse gibt es hier auf jeden Fall eine Menge.
Man hört sich, glaube ich, auch viel besser zu.
Ja.
Also nochmal auf Details und unglaublich.
Du bist begeistert.
Ja, ich höre auch gar nicht mehr so doll den Kühlschrank im Hintergrund brummen, der vorher so präsent war.
Dein Einstieg ins Podcasting.
Ja, hallo.
Hallo.
Nächste Woche könnt ihr meine Sendung jeden Freitag.
3, du solltest 5. auch eine machen, finde ich. Aber jetzt nochmal zu Mosambik. Also ja. Mosambik war, wie habe ich den Mosambik wahrgenommen? Also da gab es lange Zeit Bürgerkrieg, viel Munition, was da auch noch im Boden verbuddelt ist, aber dann war irgendwann Schluss und dann hat sich das auf eine ganz magische Art und Weise ins Positive gewendet. Das ist zumindest meine distante Sicht der ganzen Sache. Auf jeden Fall ist seit langer Zeit dort kein Krieg mehr und wirtschaftlich hat sich das relativ gut entwickelt.
Relativ, ja. Also die übernehmen jetzt auch die ganzen Farmer, die Namibia gar nicht mehr wollte, die ganzen weißen Farmer. Und wenn Mosambik in der Form politisch stabil bleibt, ist das richtig im Kommen. Also ich würde jedem Traveler empfehlen, da demnächst mal hinzufahren, weil das kommt. Also es kommt also für Pauschaltouristen unglaublich. Ich habe da jetzt schon viele Leute getroffen, die da nur kurz mal zum Tauchen hinfahren.
Mhm. Ja, die weißen Farmer, die kommen vor allem alle aus Simbabwe, wo sie ja vertrieben worden sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil der gute, wie heißt der Freund da, Mobutu, der seit,
nee,
Mobutu ist
wollte.
Nicht der richtige Name, ich weiß jetzt gar nicht, was der richtige Name ist, wie auch immer, auf jeden Fall hat er sie alle können rausgeschmissen, weil er da so eine etwas faschistische Politik fährt.
Genau, und die nehmen die mit großen Händen entgegen.
Genau, weil die viel Erfahrung haben und wissen, wie man eine Farm betreibt und dadurch kommt natürlich das notwendige Know-how ins Land, um das Ganze voranzubringen. Und wie sind die Leute da jetzt so drauf? Also ich meine, herrscht da Optimismus oder das hast du jetzt auch schon übertrieben, das so darzustellen?
Ich fand das total warm und ich kann eigentlich nur im Vergleich zu Südafrika sprechen, weil ich vorher in Südafrika war und mich da nicht so sicher fühlte. Ich war in den Großstädten größtenteils, Johannesburg und Cape Town, und du kannst da nicht eben mal nachts irgendwo langlaufen oder du kannst da nicht einfach den Bus nehmen. Und ich kam an dann mit der Erfahrung Südafrika, komme in Maputo, in der Hauptstadt Mosambiks an und dachte, okay, cool, hier bin ich in einer afrikanischen Stadt, in der ich mich total sicher fühle, in der die Leute mich anstrahlen, wo ich mich richtig, richtig gut aufgehoben fühle. Und das fand ich super. Das war so mein erster Eindruck von Mosambik.
Mhm.
Ich bin da nachts in Maputo durch Straßen gelaufen. Gut, du kannst doch nicht überall, ich würde da auch nicht durch den Park laufen, aber eigentlich ist es safe. Die Leute sind sauarm, also natürlich viel, viel ärmer als in Südafrika. Südafrika ist ja da das reichste Land in Afrika. Aber egal, du merkst es denen nicht wirklich an. Und ich war dann aber auch größtenteils in Gebieten, die relativ touristisch sind. Für mosambikanische Verhältnisse. Das heißt, die Leute leben da auch sehr vom Tourismus.
Da gibt's auch so eine verrückte alte Kolonialstadt. Irgendwo am Wasser.
Ela de Mosambik.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Auf jeden Fall so eine alte Insel oder Halbinsel. Genau.
Mit so alten Kolonialbauten? Habe ich nicht gesehen.
Warst du nicht da?
Sehr im Norden.
Ja, total irre, weil das die sind halt auch alle leer. Also man kann einfach hingehen und dann gibt es einfach tonnenweise großartige, herrschaftlich aussehende Gebäude, die alle leer sind. Und dann kann man einfach sich unterbringen, wenn man möchte. So habe ich das zumindest verstanden. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Unter Umständen gehen die.
Weiß nicht, du kannst das schon. Also du musst da schon auch Respekt haben. Das sind leerstehende Häuser, die dem Staat gehören. Und der Mosambikaner im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, bleibt bei seiner Hütte. Und besetzt nicht die alte portugiesische Kirche.
Okay, aber du warst jetzt auch nicht nur in der Hauptstadt.
Nö, aber eher nur im Süden. Und der Süden ist relativ touristisch im Vergleich zum Norden. Und alles, was auch Beira liegt so zwischen Maputo, der Hauptstadt, die ganz im Süden ist, und dem Norden, alles, was nördlich von Beira liegt, ist schwer zu erreichen, schwer zu erklimmen, schwierig mit öffentlichen Transportmitteln, schwierig mit den Straßen. Und das habe ich nicht geschafft. Ich hätte es gerne gemacht, aber es war so eine Entscheidung gegen das Traveln für das Tauchen, so ungefähr. Und wir sind dann stagniert. So, also das war einfach so eine Entscheidung und ich muss unbedingt nochmal hin. Also weil deswegen meine ich, ich habe nicht Mosambik entdeckt,
ja, klar,
sondern eher das Tauchen.
Wie lange warst du da im Tauchen? 2 Wochen?
3 Wochen.
3 Wochen, oha. Also.
Und das ist ein echt teures Hobby.
Das heißt, du hast nicht nur den Open Water Dive gemacht, sondern
den Deep Diver, also den Advanced Kurs. Du machst dann nochmal einen ganzen Schein mit Deep Diving und Navigation und Fish ID.
Das sollten wir vielleicht mal kurz aufrollen. Also wie macht man... Was muss man machen, wenn man taucht? Also ich hab diesen Open Water Dive mal gemacht, also erstmal viel Theorie, man muss erstmal lernen, was man alles nicht tun darf, so, also nicht schnell wieder auftauchen und so, weil dann ist man tot. Und natürlich schwimmen muss man können.
Ja.
Und genau. Wie geht's dann weiter?
Zuerst mal versuchen sie dich zu catchen. Das heißt, die geben dir einfach nur so ein Atemgerät und gucken, ob du überhaupt klarkommst unter Wasser. Das heißt, wir sind zu dieser Tauchschule hin. Da gab es auch noch eine andere Möglichkeit. Sind hin, wollten uns kurz informieren. Waren die alle super cool, Taucher-Style, halt sonnengebräunte, schicke, junge Leute von überall auf der Welt, nur keine Mosambikaner.
Tauchertypen.
Ja, von Amerika und Australien und hier und da. Und haben uns unter Wasser gesteckt in so einem Pool. Und wir sind beide rausgekommen, mein Freund und ich, und waren so geflasht, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen morgen wieder und fangen sofort an. Dann guckst du dir erstmal alles theoretisch an auf Video. Paddy ziemlich langweilig, also auch alles ziemlich klar, ist auch nicht schwer. Du musst dann auch einen Test machen, so führerscheinmäßig.
Paddy ist diese internationale Taucherverbindung, wo so verschiedenste
Tauchclubs, die es überall auf der Welt gibt.
Genau. Die dem angehören, die so ein bestimmtes Ausbildungsschema haben mit verschiedenen Abstufungen von Kursen, die man machen kann und entsprechenden Befähigungen, die man dann bekommt.
Und vor allen Dingen auch bestimmte Technik. Das heißt, wenn du irgendwo auf der Welt tauchst und da ist Paddy steht draußen dran, kannst du dir sicher sein, okay, das geht alles mit rechten Dingen zu und die Ventile sind nicht verrostet.
Machen die da auch Qualitätsüberprüfungen von der Paddy her?
Ja.
Das heißt, da kommt ab und zu mal einer vorbei und guckt mal nach dem Rechten.
Oder die schicken ihre Geräte jeweils ins Tauchcenter, haben auch, weiß ich, immer Sauerstoff vor Ort und sind im Notfall ausgerüstet.
Mhm. Notfall ist ja ein Thema, weil wenn jetzt was passiert, also wenn jetzt einer zu schnell aufsteigt, dann hat man ja, Gott, die Begriffe sind mir alle entfallen, schon so lange her. Also wenn man jetzt, man hat dann zu viel Sauerstoff im...
Zu viel Stickstoff.
Zu viel Stickstoff im Blut, genau. Und dann ist erstmal Panik angesagt. Und dann muss man in so eine Überdruckkammer.
Ja. Mhm. Und einfach so, weil, also ich meine, tauchmäßig, wenn du an der Oberfläche hast du 0 Bar, genau. Und dann geht's da runter, dann hast du irgendwie 1 Bar. Und dann hast du 2 Bar. Das heißt einfach, die Luft drückt sich zusammen. Und je nachdem, wenn du aufsteigst, dehnt sie sich ja aus. Und wenn du zu schnell irgendwie aufsteigst, ohne zu atmen, weil immer wenn du atmest, gleichst du es aus, kann das nicht passieren. Und da gibt es dann Verletzungen in deiner Lunge.
Mhm.
Das ist das große Problem.
Und also muss man immer die Ruhe bewahren, nicht in Panik,
wenn man sich veratmet. Wenn du ein Deep Dive, alles was, ich glaube ab 30... Nee, alles, was unter 18 Meter geht, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich glaube, alles, was unter 18 Meter bis dann 40 Meter, der Hobbytaucher darf nicht mehr als 40 machen, ist dann sogenannter Deep Dive. Und immer, wenn du einen Deep Dive machst, bist du gezwungen, bei 5 Metern sogenannten Safety Stop zu machen. Den machst du 3 Minuten, um zu dekompressieren und auch abzuwarten, dass wieder der ganze Stickstoff aus deinem Blut geht. Und dann kannst du auftauchen.
Genau, also man muss so stufenweise auftauchen, weil sonst ist böse.
Und genauso gibt es auch die sogenannte Nitrogen Narcosis. Ich kenne die ganzen englischen Begriffe nur, weil ich den Tauchschein auf Englisch gemacht habe. Ja,
Stickstoff, Narkose.
Das kann man so übersetzen, aber es heißt im Deutschen, ist das irgendwas, das gibt es in Richtung, weiß ich nicht. Das heißt halt nicht so.
Okay, heißt anders, aber auf Englisch heißt es Nitrogen.
Genau. Narcosis. Und das muss, also ich habe es nicht erlebt, aber mein Tauchlehrer hat mir erst erzählt, es muss unglaublich angenehmes Gefühl sein, so, wenn du so ein bisschen betrunken bist, du verlierst jegliche Kontrolle unter Wasser und bist echt so ein bisschen...
High.
Ja. So, und kann aber auch irgendwie negativ sich ausarten, dass du irgendwie so ein bisschen Angstzustände kriegst oder so. Aber du kannst nicht mehr einschätzen, wie weit ist jetzt die Entfernung, oder du kannst nicht mehr klar denken.
Mhm.
Ein Experienced Diver kann damit umgehen und weiß dann, okay, ich bin jetzt ein bisschen auf Nitrogen-Narkosis. Ich tauche mal ein bisschen auf oder so.
Ja. So, und dann, also die erste Woche ist dann Grundausbildung, nehme ich an, ne?
Das war bei mir war das eine Woche. Wenn du ziemlich schnell bist, kannst du das in 3-4 Tagen machen. Ich hatte Probleme. Ich habe mein Examen unglaublich gut gemacht. Mein Tauchlehrer schuldet mir immer noch ein Bier, weil ich den mit 100% gemacht habe.
Wow.
Aber ich habe das Bier nie gekriegt. Ich hatte dann aber Probleme mit der Praxis. Und zwar bist du gezwungen, unter Wasser ein Mask-Removal zu machen. Du musst deine Atemmaske abnehmen. Das große Problem ist, du bist wirklich dann gewöhnt, unter Wasser zu atmen durch den Mund. Und wenn du deine Maske abnimmst, hast du das Gefühl, Wasser könnte deine Nase reinkommen, weil dieser Schutz, die Maske ist ja da auch, beschützt deine Nase. Mhm. Da ist kein Plastik dann mehr davor. Du nimmst die ab und du hast echt das Gefühl zu ertrinken. Und dein erster Gedanke ist, wie komme ich am schnellsten nach oben? Das ist immer dein erster Gedanke, wenn du unter Wasser panikst, du willst einfach nur hoch. Mhm. Kannst du aber nicht machen. Mhm. Also, das war zwar jetzt kein Deep Dive, aber, und dann hat mich halt mein Tauchlehrer unten gehalten. Und ich habe richtig Panik. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Panik empfunden. Ich kenne das Gefühl nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Situation gehabt, wo ich irgendwie auch nur gepanikt habe. Das heißt, ich habe einfach von der ersten Sekunde, wo ich diese Maske abgenommen habe, hyperventiliert. Mhm. Aber so von null auf nichts.
Und das ist natürlich das Schlechteste, was man machen kann. Das ist
total krass. Mhm. Der Typ halt hat mir mein Regulator, mein Atemgerät in den Mund gepresst, hat mich irgendwie an meiner Jacke unten gehalten. Mhm. Es hat 3 Minuten gedauert und dann habe ich mich einigermaßen beruhigt und dann hat er gefragt, ob ich es nochmal machen will. Da habe ich gesagt, nee. Und ich habe ihn dann später draußen gefragt, Alter, wie lange hättest du denn gewartet? Also, weil ich hatte das Gefühl, der darf mich da jetzt nicht unten halten. Er meinte, er sieht das. Solange ich dieses Atemgerät im Mund habe, ist alles okay. Mhm. Erst wenn Leute dieses Atemgerät verlieren, ausspucken, whatever, dann kann man hochgehen.
Was heißt, er hat dich gefragt? Also, ich meine, unter Wasser?
Ich habe ihn gefragt, ja, dann nein, über
aber,
Wasser.
Ja, aber er hat dich vorher... Du hast gesagt, als du noch unter Wasser wart, hat er dich gefragt, wie lange du das noch aushalten kannst.
Nee. Er hat das gesehen. Er hat gesehen, er war sich im Klaren, ich atme noch. Er sieht das ja auch an der Blasenbildung. Und er meint, solange er sieht, ich atme, drückt er mich nach unten.
Okay, aber gibt es sonst irgendwie Kommunikation unter Wasser
mit irgendwelchen? Per Hand. Es gibt so das Zeichen, wenn du mit deinem Daumen und mit deinem Zeigefinger ein O formst, dann ist okay. Mhm. Wenn du
wild durch die Gegend wedelst, dann ist definitiv nicht okay.
Oder das Zeichen, also wenn du so halsabschneiderisch machst, ist you are out of air. Mhm. Es gibt schon Kommunikation und umso besser du bist, umso mehr verstehst du auch dein Gegenüber. Und du tauchst ja auch immer mit deinem Dive Buddy, das ist ja so genau. Das A und O. Immer Buddy.
Buddy, man hat immer einen
Buddy hier, dabei. Buddy for more fun, Buddy for security.
Mhm. Buddy muss immer da sein.
Buddy.
Genau, alles ein Zweierpasch. Und dann
musste ich es wiederholen.
Dann musstest du was wiederholen?
Diesen Tauchgang. Dieses Mask-Removal-Ding.
Okay, weil du nicht brav warst. Ja. Weil Theorie ist das eine und Praxis ist das andere. So, und dann, also wie viele weitere Stufen hast du dann noch gemacht? Also Open Water Dive ist, glaube ich, so der Standard. So. Mhm. Da braucht man eine Woche.
Da darfst du aber nur mit bis 18 Metern. Nee, 4 Tage. Maximum 4 Tage. Mhm. Machst du total schnell. Je nachdem.
Und dann?
Ja, dann ist es so, dass das eigentlich schon für die meisten reicht. Und bei mir war das Gefühl, ich fühle mich überhaupt noch nicht sicher genug nach dieser ganzen Panikgeschichte, die so ein bisschen komisch bei mir angeklungen hat, weil ich fühlte mich echt ein bisschen beängstigt, hatte ich das Gefühl, ich kann jetzt keine normalen Tauchgänge allein machen und ich würde gerne noch einen Kurs machen, nicht weil ich weiterkommen will, sondern weil ich Bock habe, mit dem Lehrer, mit dem Instructor weiter unter Wasser zu sein. Mhm. Und ich habe diesen Kurs einfach nur gemacht, um weiter voranzukommen und um mich weiter sicher zu fühlen. Das war das Beste, was ich machen konnte, weil jetzt habe ich das Gefühl, ich kann überall auf der Welt tauchen, habe keine Panik, fühle mich total sicher. Es war eher so wegen diesem komischen Geschichte, dass ich dachte, ich mache jetzt mal weiter mit dem Lehrer.
Ja.
Und jetzt habe ich diesen Schein, mit diesem Advanced-Kurs, kann ich überall auf der Welt tauchen, den zeige ich. Die erklären mir kurz die Dive-Site, je nachdem, wie sieht das aus, lokal, was gibt's zum Beispiel für Strömungen oder so, das ist wichtig, oder was muss man beachten, oder geht man vom Strand rein oder vom Boot, je nachdem.
Mhm. Ja, das kann ich, also ich würde das unterschreiben aus meiner Erfahrung, die ja sozusagen jetzt nur dieser erste Kurs war. Das war gerade so, ich habe jetzt eine Vorstellung davon, was es ist, aber eigentlich hatte ich danach schon wieder alles verlernt. Also ich würde mich jetzt nicht nochmal in so eine Tauchsituation begeben, auch mit so einem Zettel. Das ist, aber gut, ich habe auch nicht die Affinität, glaube ich. Also für mich war das so unter Wasser, ich hatte das Gefühl, ich bin am falschen Ort. war einfach nicht mein Element, ist definitiv einfach nicht das Wasser. Aber das geht natürlich eine ganze Menge anderen Leuten. Wenn man es erstmal drauf hat, denke ich, ist es natürlich was anderes.
Das ist super.
Und was kann man dann da sehen?
Also im Mosambik ist, die meisten Leute fahren nach Mosambik, um Mantas und Whale Sharks zu sehen. Was der Hammer ist, siehst du eigentlich selten auf der Welt und auch so nah.
Whale Sharks, Walhai.
Walhaie, oder auch genannt Gentle Giants. Also weil die tun nichts, sind Planktonfresser, werden maximal 12 Meter lang. Mhm. Und es ist ja Wahnsinn, wenn dir ein Walhai...
12 Meter?
Also ich habe keinen 12 Meter lang gesehen, aber selbst wenn 7 Meter neben dir schwimmen, ist das einfach mal dreimal so lang wie du.
Mhm. Und so ein Fußballtor, was einem so an.
Wirklich beeindruckend. Mhm. Und was selten ist, dass du die wirklich beim Tauchgang siehst. Die meisten Leute in Mosambik machen sogenannte Ocean Safaris und gehen schnorcheln. Omantas und Walhai sind es auch cool, haben wir auch gemacht. Ist aber nicht so beeindruckend, weil du nicht so frei bist beim Schnorcheln und bleibst halt nur an der Oberfläche. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Körperfeeling zu tauchen.
Mhm. Weil dieser Wasserdruck auch irgendwie nicht so da ist.
Ja, und du bist halt viel beweglicher, kannst nach unten, kannst unter den Walhai schwimmen.
3D.
Und was ich halt von meinte, dieser Safety-Stop, den du bei 5 Metern machst, der ist normalerweise total langweilig. Du kommst halt von unten, hast bunte, tolle Fische gesehen, musst dann nochmal 3 Minuten kostbare Zeit mit deinem Sauerstoff verbringen, machst diesen Safety-Stop, langweilst dich total, guckst du mal rum. Und bei so einem Safety-Stop habe ich halt einen Walhai gesehen und bin mit dem noch geschwommen. Weil du kannst dich ja bewegen. Du musst zwar auf 5 Meter bleiben, auf der Höhe.
Und der Buddy muss mit.
Der Buddy muss mit. Die sind alle gerne mitgekommen und wir sind mit so einem Walhai. Das, also meinte der Tauchlehrer auch vor Ort, das war was richtig Einzigartiges. Die sagen alle, Whale Shark und Scuba haben die das alle betitelt. Irgendwie, dass du halt Scuba, deine Tauchequipment, nennen die Scuba, Whale Shark und Scuba. Das ist awesome.
It's awesome. Genau, Scuba Diving. Was heißt denn eigentlich Scuba?
Gute Frage. Ich könnte mein Tauchbuch jetzt holen. Ich weiß nicht. Special.
Dein Tauchbuch, genau, da muss man immer alles eintragen. Also jede.
Das ist das Logbuch.
Genau, das Logbuch, wo man jede Tour.
Muss man nicht, ist aber ganz toll, macht jeder Beginner bestimmt mit Leidenschaft. Obwohl, da gab es sogar noch Tauchlehrer, das fand ich total interessant. Die haben dann zwar nicht mehr diesen Vordruck, sondern die haben einfach ein kleines Notizbuch. Dieser eine Tauchlehrer, der war echt sehr, sehr betagt, was Tauchen anging. Der hatte schon seinen 5000. Tauchgang und der hat es einfach in so ein kleines, niedliches, zerfleddertes Notizbuch einfach nur reingeschrieben. 5000.
Wow.
Und der konnte dir über Fische, der konnte dir alles erzählen. Also ein total entspannter Typ.
Und was guckt man sich dann so an? Also ich meine, gut, Walhai kommen natürlich jetzt nicht alle naselang vorbei, denke ich mal.
Nee, also
was macht den Reiz aus?
Also es gibt so zwei Reize. Es gibt einmal das Gefühl an sich des Schwimmens, was so mit Fliegen vergleichbar ist, diese Schwerelosigkeit. Das ist ein absoluter Reiz. Das war für mich zumindest so. Dass die meisten Taucher, weiß ich nicht, die sind dann sofort los mit ihren Kameras und wollten Fische sehen. Für mich war immer noch so, jeder Tauchgang war super aufregend für mich. Egal, was ich erstmal da unten gesehen habe, war dieses Gefühl, runter zu gehen und irgendwie überhaupt erstmal klar zu kommen unter Wasser und dann zu fühlen und einfach zu schweben. Das andere Ding sind dann die Fische. Da unten in Mosambik ist es jetzt von der Sicht jetzt nicht so der Hammer, wie du es aus Büchern kennst. Das ist so klares Wasser und bunte Fische, wie in Ägypten zum Beispiel. Mhm. Sondern das ist schon, gerade weil es da so viel Plankton gibt, ist die Sicht nicht so gut. Aber wegen dem Plankton gibt es dann auch diese Walhaie und Mantarochen da.
Also alles ist voll mit Plankton und man ist dann halt unter Wasser.
Aber man sieht schon was. Aber es gibt sonst auch eine ganze Menge. Es gibt ohne Ende Moränen.
Das sind diese langen, fetten, schlangenartigen. Sind die nicht ein bisschen fies? Sind die nicht gefährlich?
Nicht, wenn du denen nicht zu nahe kommst.
Aber die haben schon ordentliche Beißerchen, oder?
Ja, aber ich habe nicht einmal irgendwas erlebt, dass die irgendwie zugebissen haben. Ich meine,
bist nicht gebissen worden?
Nee.
Auch nicht von anderen Fischen, die so an dir rumgesaugt haben oder
so? Nee, es gab so eine Situation bei meinem ersten Tauchgang, wo, das heißt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Buoyancy. Das ist ja Auftrieb wahrscheinlich, dass du das steuerst, deinen Auftrieb. Mhm. Also
wie eine Boje.
Genau. Einfach entweder halt steigst du, sinkst und das Perfekte ist ja neutraler Auftrieb. Und das ist das absolut Komplizierte für einen Anfängertaucher. Das heißt, du bist am Anfang toll am Paddeln, entweder du steigst zu schnell auf oder du sinkst. Und ich hatte halt überhaupt keine Kontrolle über mich selbst und bin irgendwo gesunken, gen Abgrund. Und dann sehe ich nur meinen Tauchlehrer, weil die einzige Person auch weit und breit dort, den ich unter Wasser hören konnte. Mhm. Weil du hast ja schon ein Atemgerät davor und der hat echt, oh Gott, geschrien. Irgendwie konnte der richtig laut sein unter Wasser und kam irgendwie auf mich zu und hat irgendwie mich weggerissen von so einem Skorpionfisch.
Ach.
Die sind dem Boden sehr ähnlich und steinmäßig, du erkennst die erstmal nicht.
Also was direkt so, über dem Boden sozusagen.
Ja, und die sitzen ja auch da nicht mit ihren Stacheln, sondern die sind ja einfach ohne Stacheln und die würden sich ja nur verteidigen und dann ihre Stacheln ausfahren und sehen einfach aus wie ein Stein oder so. Du erkennst sie nicht als,
oh wie süß,
unaufmerksamer.
Mhm.
Und dann habe ich das oben irgendwie den Leuten erzählt, oh, mein Tauchlehrer hat mich vom Skorpionfisch gerettet. Und alle haben nur gelacht, hahaha, ich glaube, er hat eher den Skorpionfisch vor dir gerettet.
Aber das ist ja dann, also mit so viel Plankton ist das natürlich auch...
ist jetzt nicht total grün, das so, sondern das ist einfach nicht klar ist klar, sondern so, es gibt so ein bisschen so einen dunstigen Schimmer. Du kannst aber immer noch auch Farben sehen. Also es gibt Clown-Trigger-Fisch, das sind Fische, die sind so gelb-blau mit dicken, wulzigen Lippen. Harlequin-Shrimps, die sind auch sehr bunte, kleine Shrimps. Unglaublich viele Korallen und auch Muscheln.
Schön.
Crocodile... Fisch.
Und gab's, ist das auch ein Korallengebiet?
Ja.
Also es gibt auch Korallengriffe, die noch in brauchbaren Zustand sind?
Ja, deswegen meinte ich ja vorhin, also Mosambik ist angekommen.
Da so Sinai und so, das ist schon alles ganz schön in Gefahr mit diesen tausenden Hotels, die sie da bauen. Ich bin da irgendwie Sinai mal runtergefahren, das ist schon eine Weile her, sieben Jahre und es war ein riesen Hotelkomplex neben dem anderen im Bau und ich denke mal, mittlerweile dürfte da nicht mehr so sehr viel übrig sein von der unberührten Natur. Zumindest meine Befürchtung.
Das ist in Mosambik sah das alles noch ganz gut aus. Deswegen meinte ich ja vorhin, dass da jetzt immer mehr Touristen kommen und es waren auch schon Situationen, wo es irgendwie, da waren Deutsch-Touristen, aber es waren auch andere Nationen, die da mit ihren Kameras kamen und wo du offensichtlich gemerkt hast, da geht es jetzt nicht mehr um den Tauchgang, sondern da geht es darum, jetzt ein Foto zu fangen. Mhm. Und die haben wirklich auch gerne sich mal irgendwie auf dem Riff gelegt, was du eigentlich als bewusster Taucher machst du nichts. Du fässt da nichts an. Und selbst gibt's auch coole Taucher, die irgendwie eine Kamera haben und die tauchen halt aus dem Stehgreif, ohne irgendwas zu berühren. Aber da gab's auch eine ganze Menge Deppen, die irgendwie eine Muschel hochgehoben haben oder hier und
müssen sie unbedingt mal anfassen und machen alles kaputt.
Es ist echt schrecklich zu sehen, wenn du gerade irgendwie auch anfängst mit Tauchen, ganz sensibel und auch total respektvoll da unten lang tauchst und kommt so jemand, ich will das jetzt sehen und aus dem Weg hier.
Schlimm.
Ja.
Und nach 3 Wochen war es dann?
Nach 3 Wochen war es richtig langweilig. Nach 3 Wochen, wir hatten immer noch Bock zu tauchen, ist das Ding, aber wir mussten halt entscheiden, wir tauchen jetzt nicht weiter, weil das ist tierisch teuer. In Mosambik ist Tauchen auch nochmal ein bisschen teurer, weil die machen alles Boottauchgänge. Alle Tauchgänge laufen übers Boot. Das heißt, ein Boot fährt mindestens 20 Minuten, manchmal auch länger raus und Sprit ist tierisch teuer da draußen. Mhm. Das heißt, ein Tauchgang war auch gleich nochmal eine Nase teurer.
Was zahlt man da so?
Pro 50 Euro, ich weiß nicht die Umrechnung. Ich sag mal 50 Euro.
Pro Tauchgang, pro Nase. Ja. Oh, das ist eine Menge.
Ja.
Ich meine, das ist vor allem für mosambikanische Normalpreisverhältnisse wahrscheinlich eine Menge, ne?
Ja.
Huh.
Und deswegen mussten wir irgendwann entscheiden, wir haben nicht mehr die Kohle und hingen dann am Strand dort und hatten aber auch nicht mehr die Zeit, um weiter nördlich zu reisen, weil wir wussten, wir müssen gen Süden zurück, weil wir von Johannesburg zurückgeflogen sind und wussten, wenn wir jetzt weiter uns gen Norden bewegen, bringt das nichts, weil wir eh irgendwann zurück müssen.
Ja, klar.
Und waren dann gezwungen, eigentlich dort zu bleiben, was so ein bisschen, weil da waren dann an die 40 Grad. Und wenn du nichts zu tun hast, weil wir hatten dieses Tauchen zu tun, aber dann war unsere Beschäftigung vorbei. Und dann hingen wir da. Ich meine, es war immer noch schön und ein Traum und du kriegst dann Kokosnüsse und du kriegst Fisch oder wir haben Prawns, wir haben fast jeden Tag dann Fisch gegessen. Prawns 1 Kilo für 3 Euro oder so, frisch. Mhm. Ja, ich kann wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile hier keine Shrimps oder Prawns oder so essen.
Weil es kein Vergleich ist, ne, mit der Qualität, ja.
Ja, unglaublich. Also ich weiß jetzt, wie sowas schmeckt, das wusste ich vorher nicht.
Ja, das ist, kann man hier gar nicht ermessen, bestimmte Früchte und
Meerestiere. Und eigentlich ist es schade. Vor allen Dingen Alex, der hat letztens eine Mango bei Lidl gekauft. Und es war echt ein Joke von ihm. Die war steinhart und da meinte ich, bist du bescheuert? Wir haben gerade Mangos ohne Ende gegessen und er meinte, es war echt ein Joke. Die liegt jetzt schon seit 3 Wochen und ist immer noch nicht weich.
Ja, das, den Effekt kenne ich auch. Also Mexiko zum Beispiel, wo ich war, da gibt's ja so alle 50 Meter hast du so einen Fruchtstand, wo sie dir aus beliebigen Früchten mal eben so einen Saft für wenig Geld zusammen mixen und das ist so was anderes und überhaupt gar kein Vergleich mit dem, was man hier an Früchten konsumieren kann. Da merkt man, dass man eigentlich echt nur das Echo wahrnimmt von dem, was eigentlich tatsächlich da an Qualität von den Bäumen fällt. Und naja gut, ich meine, war jetzt Mosambik komplett überschattet nur von diesem Tauch Ding oder hast du, naja, nicht überschattet, ist vielleicht falsche Formulierung, aber klar, also es hat jetzt sehr viel Zeit eingenommen. Wie viel Zeit hast du insgesamt da verbracht?
Ein Monat.
Okay, also es gab dann sonst noch eine Woche und der ging.
Das Beeindruckende war eigentlich Maputo.
Ja.
Ich war Maputo noch ein anderer Ort. Maputo war einfach, ist eine tolle, tolle Großstadt, die lebt von größtenteils von der Architektur. Gibt so einen Mix aus alten Kolonialbauten und so 50er Jahre sozialistische Architektur.
Aha,
Hammer.
Sozialistisch, wo kommt das her?
So, das war, also so die Architektur würde ich halt so beschreiben. Und die waren auf alle Fälle auch, ich glaube, nachdem die Portugiesen da waren die auf alle Fälle sehr sozialistisch angehaucht. Ich kenne das halt noch aus alten Zeiten.
Meinst du jetzt so wie Karl-Marx-Allee in Berlin oder mehr so wie Marzahn?
Ich meine, Karl-Marx-Allee gab es da.
Okay.
Das war wirklich ein sozialistisches Bruderland, Mosambik.
Mhm.
Also es gibt Straßennamen, es gibt Karl-Marx, das heißt dann immer Avenida de Karl-Marx, es gibt Avenida Mao Zedong, es gibt Avenida Lenin, und andere.
Wie zu Hause.
Also die Portugiesen sind, glaube ich, 74 sind die abgehauen und dann gab es den Bürgerkrieg. Und dann war Mosambik auf alle Fälle sozialistisch.
Mhm.
Und es gab auch früher, daran kann ich mich noch dran erinnern, bei meinem Großvater war irgendwie Hochschullehrer an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst. Es gab eine ganze Menge Mosambikaner, die auch studiert haben im Osten. Und wir haben auch einige Mosambikaner durch Zufall auf der Straße getroffen, die uns mit Deutsch angesprochen haben. Und zwar mal ein großes Hallo, wenn wir gesagt haben, wir kommen aus Deutschland. Und wenn ich dann auch noch sagen konnte, ich komme
aus dem Osten.
Ja, aus Osten. Und dann hatten die echt teilweise echt Dialekte.
Wie ostdeutsche Dialekte oder was? Haben Deutsch gesprochen?
Ja. Mhm. Also das ist so gehört, so ist leicht angesächselt oder.
Das ist ja Schau.
Ja, das ist echt Schau. Also es war auch immer, super. Es war sowieso immer toll, sich bemerkbar zu machen als Deutscher oder zumindest als Nicht-Südafrikaner.
Ah ja.
Weil die Südafrikaner sind da nicht so beliebt.
Warum?
Also ich glaube einfach, weil, also ich weiß, also ich selber mochte die auch nicht so.
Also die weißen Südafrikaner oder die Südafrikaner?
Weil es einfach so wie so eine Horde ist, die über dieses Land herfällt, immer wenn es irgendwie Ferien gibt, weil dann Weihnachten sind dann immer Ferien dort, fahren die alle nach Mosambik oder alle. Also dann gibt es so einen Schwarm Südafrikaner, okay. Die einfach nicht.
Das sind sozusagen die deutschen Afrikas, die halt so.
Ja. Und die sind halt nicht besonders, treten halt nicht besonders sensibel auf.
Ja.
Also ich würde sie jetzt vergleichen mit so einem normalen Amerikaner, so ziemlich laut und prollig und hier bin ich und ich bin cool. Halt, und du bist halt als Europäer, als travelnder Europäer, bist du halt ein Stück weit sensibler und bist immer ein Stück weit willkommener dort. Und ich fand den Südafrikaner im Allgemeinen, wenn man das so verallgemeinern darf, dann fand ich den auch nicht so angenehm. So auch.
Klar, gibt es natürlich auch solche und solche, klar. Aber ich kann es mir schon vorstellen, weil natürlich Südafrika einfach da eine ganz spezielle
zumindest
Geschichte
auch
hat.
Die dort vor Ort waren und auch gereist sind. So.
Und vielleicht eine doofe Frage, aber mich interessiert sowas immer. Hast du irgendwie was wahrgenommen, wie das Verhältnis der Mosambikaner zu ihrem unmittelbaren Umfeld ist? Also was sind denn die Nachbarstaaten von Mosambik? Also da gibt es Malawi, da gibt es Simbabwe. Wenn ich das richtig sehe, gibt es eine Grenze mit Simbabwe und mit Malawi und im Osten weiß ich es gerade nicht, ob da noch was.
Madagaskar.
Madagaskar ist in der Nähe, okay, ist nicht unbedingt gerade eine Grenze.
Südafrika.
Gibt es da irgendwie ein Verhältnis zu anderen Ländern? Oder
weiß
ist,
ich nicht.
Weil als ich Malawi war das auch alles, Malawi war so Malawi und alles, was nicht Malawi war, das war ganz weit weg, egal ob das jetzt Deutschland oder auch nur das nächste Land war. Weil einfach
das war, also ich weiß nur, dass sie keine großen Fans von Südafrika sind, aber. Über sowas. Ich habe da auch jetzt, ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht so viele Leute getroffen, mit denen man über sowas hätte reden können, weil, also wir waren dann vor Ort und waren auf dem Markt und mit Marktfrauen redest du darüber nicht. Ich habe zwar in der Tauchschule auch ein Mosambikaner war in dieser ganzen Tauchschule, da waren irgendwie mindestens 10 Leute gearbeitet als Tauchlehrer. Da gab es zwar so die Gehilfen, die waren natürlich alle Mosambikaner und schwarz, der Rest waren alles Weiße, so in der Tauchschule. Und die Mosambikaner, die ich dort vor Ort getroffen habe, ob jetzt im Restaurant oder auch mal im Backpackers, wenn da mal einer war, waren nicht sehr helle, dass ich mit denen hätte über sowas reden können.
Naja, das ist einfach noch ein Bildungsloch, was da auch existiert, zwangsläufig durch die Geschichte.
Ja. Und ich meine, in Maputo sind wir zwar auch, nicht, dass sie alle doof sind, aber ich meine, dass du mal einen so triffst auf der Straße, die dich ansprechen, sind dann doch eher so Makler, die du triffst oder so.
Deswegen, und viel My Friends so.
Oh, ständig, auch die Frauen. My Sister.
My Sister?
Die Frauen haben immer My Sister gesagt. Die Typen zu den Typen immer My Friend. Und also auch so, dass es an uns am Ende auch so ein bisschen genervt hat, dass du auf den Markt gehst und eigentlich nicht irgendwie schlendern kannst und dir die beste Mango aussuchen kannst.
Man kriegt keine Ruhe, ne?
My Sister, My Sister, My Sister, here, good, what you want, what you want, Avocado, Mango.
Zieht das eigentlich wirklich? Ich frage mich immer, ich meine, es ist ja klar, was ihre Strategie ist, aber ich frage mich immer, ob sie damit wirklich mehr Erfolg haben als mit irgendwas anderem.
Weiß nicht, also bei mir ist es so, dass es bei mir so war, dass ich am Ende nicht mehr so Bock hatte und immer Alex gefragt habe, könntest du nicht auf den Markt gehen, der hat aber auch keinen Bock drauf. Und bei mir ist es so, dass es mich eigentlich nur, dass ich mich dann so völlig zurückziehe und am liebsten auf den Boden gucke und dann irgendwie dann zu irgendeinem Stand gehe und okay, jetzt eine Mango nehme. Aber es ist nicht so, dass ich dann wirklich Bock habe, zu ihr hinzugehen, zu der Frau, die mich dann anspricht. Sondern bei mir ist es so, völlig mich zumachen und lass mich bitte in Ruhe. Ja. Also bei mir funktioniert das nicht. Hm. Aber das ist auch total bescheuert, weil das ist deren Kultur und die wundern sich wahrscheinlich, weil normalerweise bist du so, ey, hallo, bla bla. Aber ich habe mal das Gefühl, okay, ich muss jetzt bei der was kaufen.
Ja, man fühlt sich immer aufgefordert, ja, und das macht einen total madig.
Ja. Dabei müsste man eigentlich müsste man so viel lockerer sein und zumindest, hallo, du musst erstmal nichts kaufen, du könntest doch wenigstens sagen, ja, my sister, what's up? Oder so, aber ich bin sofort dicht und nee, lass mich in Ruhe. Und hab dann auch gar keinen Bock, irgendwie sie anzugucken. Aber das ist eigentlich auch schade, weil letztendlich, vielleicht will sie mir ja nichts verkaufen. Will sie natürlich. Aber ich könnte ja auch erstmal ganz anders mit ihr kommunizieren.
Hängt immer sehr, sehr ab von dem Land. Also ich hab, also wo habe ich das erste Mal drunter gelitten? In Marokko haben sie mich echt total fertig gemacht. Also haben sie mich auch echt geplündert und was nicht alles. Und dann irgendwann bin ich so auf eine Offensivtaktik umgestiegen. Und wenn sie mit My Friend ankam, dann, also schon als ich es auf ihren Lippen gesehen habe, dass ich gleich mit dem My Friend ankomme, bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, My Friend. Das hat sie total aus der Bahn geworfen. Da kam sie gar nicht mehr klar. How are you? Hey, und so weiter. Und da waren sie so verstört, dass sie einfach das Weite gesucht haben. Das fand ich schon mal ganz gut.
Super.
Aber in Ländern wie Kuba zum Beispiel, da war es unerträglich. Also das Kuba war die totale Hölle, weil da kriegst du die Leute einfach nicht mehr von der Pelle und es will wirklich jeder dir irgendwas verkaufen. Und das macht einen irgendwie halt auch immer so ein bisschen fertig, weil man ja eigentlich immer so, ich gehe jetzt in das Land und ich bin aufgeschlossen und ich will was kennenlernen und ich will es von unten kennenlernen, bla bla bla. So, aber es funktioniert natürlich nicht, weil man erstmal, weil die Erwartungshaltung auf der anderen Seite natürlich nicht so ist und man auch immer so ein potenzielles Geldopfer ist. Ganz klar, weil ist die Unterschiede ja sind, ist klar und für uns ist ein Euro mal so, naja, kaufen wir das jetzt oder nicht, für diesen Euro halt einen Monat leben. Und gut, ein Monat ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist ein Euro eine ganze Menge wert. Vor allem, wenn man nicht zu Touristenpreisen einkauft. Und schwierig da ein gutes Verhältnis zu entwickeln und sich dann eben auch so locker zu machen. Und man muss jedes Mal unterscheiden, okay, bin ich jetzt aufgeschlossen und ermögliche jetzt hier in irgendeiner Form einen Kontakt, der für mich auch sehr ergiebig sein kann, oder ist es einfach nur wieder die nächste Geschichte, wo sie danach mit den offenen Händen dastehen und man
funktionierte bei mir sowieso nicht in Mosambik, weil ich einfach nicht Portugiesisch spreche und ich habe mich auch so ein bisschen geärgert im Nachhinein, weil ich vorher nicht wusste, dass ich so lange bleiben würde und ich fand es am Ende schon peinlich, weil als ich dann da war, war es für mich auch nicht mehr möglich, jetzt Portugiesisch zu lernen, aber wenn ich weiß, ich bin einen Monat im Land, müsste ich wenigstens echt ein paar Sätze drauf haben.
Ja.
Und das mache ich nicht normal, dass ich irgendwo hinfahre und gar nichts spreche. Mhm. Weil das war irgendwie total anstrengend.
Dass man zumindest die Floskeln drauf hat.
Ja.
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 Guten Tag, hallo, also tschüss,
das fand ich nicht okay. So.
Ja, das stimmt.
Also weil ich bin einfach von Südafrika ausgegangen, als ich losgefahren bin und da bin ich, ist natürlich Englisch und da war es kein Problem.
Das macht die Sache einfacher.
Und dort in Mosambik kommst du mit Englisch nicht so weit.
Aber es wird sich sicherlich schnell ändern. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass diese Länder dann doch sehr schnell begreifen. Also gerade die Jungen. Die Älteren natürlich nicht so, aber die Jungen schnallen natürlich, dass sie dann mit Englisch einen ganz anderen Zugang haben. Und dann bist du wieder zurückgefahren. Nach Südafrika. Also geflogen oder was? Oder bist du noch gereist?
Nee. Also da war ich ja vorher schon einen Monat unterwegs gewesen in Südafrika. Und dann sind wir diese ganze Strecke mit dem Bus zurückgefahren. Busreisen ist da eigentlich, zumindest im Süden von Mosambik, total angenehm. Hm. Und dann die Strecke nach Johannesburg war sowieso kein Ding. Und wir sind dann auch nochmal in Maputo geblieben, weil Maputo halt so großartig war, nochmal 2 Tage.
Ist toll, ja, die Stadt?
Ist toll.
Weil meistens sind ja die Hauptstädte eher ein bisschen nervig.
Weiß nicht, also bei mir ist das halt so ein Ding, dass ich auch auf Großstädte stehe. Also ich bin kein Kind, was ständig am Strand und in der Landschaft abhängen muss, sondern ich bin immer geflasht von Großstädten. Also das ist auch was,
Urban
was
mit Kid.
Ja, total. Berlin groß geworden.
Das einiges gewohnt.
Eigentlich möchte ich nur von einer Großstadt zur anderen reisen. Das, also natürlich war es toll, irgendwie am Strand abzuhängen, aber...
Gab's Internet?
Internet gab's, es gab, also Tofo hieß der Ort, wo wir diesen Tauchschein gemacht haben, was so ein kleines Nest ist, also eher ein Dorf als eine Stadt.
Tofo wie
Tofo,
das...
T-O-F-O, Tofo.
Tofo, ah,
okay. Tofo Beach, Tofo. Es gab dann irgendwie ein Internetcafé, Tofo Internetcafé, was total teuer war irgendwie. Ich musste dann auch irgendwann, ich bin da eigentlich nur hin, um meine Fotos runterzuladen von meiner Kamera, von meinem Kamerachip. Hab das dann auch auf CD geladen, was mich dann bestimmt 5 € gekostet hat oder so, diese scheiß CD, um dann in Johannesburg beim Bekannten festzustellen, dass auf der CD dann doch nichts drauf war, wo ich Gott sei Dank noch nicht die Sachen von dem Chip gelöscht habe, weil ich so dachte, okay, das stimmt nicht.
War nur ein Backup sozusagen.
Ja, und auch das Surfen war da teuer und es war auch total lustig. Ich war in einem Internetcafé, was in Ambane war. In Ambane ist dann die Stadt in der Nähe von Tofu. So ein kleines, schranziges, super kaltes, wegen der Klimaanlage, Internetcafé mit irgendwie 5 Tischen, kleinen und alten Computern. Und das Internet war so langweilig, so langsam, dass ich nebenbei ein Buch gelesen habe.
Das Internet war so langweilig. Das Internet in Afrika ist so langweilig.
Ich habe noch nie beim Surfen ein Buch gelesen.
Ja.
Ich habe dann irgendwann irgendwie noch wenigstens ausgestellt, dass der Computer, der Browser die Bilder hochlädt, aber ich habe einfach nebenbei gelesen.
Ja, die Anbindung in Afrika, das ist wirklich nochmal ein Thema für sich.
In Südafrika war es kein Problem. In Südafrika war es in Kapstadt, also war es, klar, Kapstadt, also es war super billig und war völlig, obwohl auch da es Abstürze gab, aber also da war es kein Problem.
Und alles so. Mit Windows-Computern wahrscheinlich bestückt von vorne bis hinten.
Ja,
alles elend.
Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für ein Browser da benutzt wurde. Ich glaube Explorer.
Ja, es ist eigentlich der Standard. Das ist schlimm.
Ja.
Da muss ich auch was ändern.
Da müssen wir
da müssen wir mal was tun. Ja, schön. Das war die Geschichte von Mosambik. Ich denke, können wir es auch erstmal bei belassen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.